Jo, okay, dann begrüße ich alle wieder offiziell zur virtuellen Maschinenvorlesung, Übung. Heute nochmal, wie gesagt, ein bisschen Vorlesungszeugs und so wird dann schaffen, am Ende noch ein bisschen was zum Übungsbetrieb. Jo, kleine Wiederholung, was haben wir letztes Mal Mittwoch zum Schluss gemacht? Da ging es darum, dass wir jetzt unsere virtuellen Maschinen virtuell zusammenstöpseln wollen. Sprich, wir haben einzelne Komponenten und die einzelnen Komponenten koppeln wir an unseren Bus. Ja, und dann sollen die Komponenten dem Bus Bescheid sagen, ja, mich gibt es auch. Wenn auf dem Bus was los ist, dann benachrichtige mich doch auch mal. Ja, und dafür registrieren sie Callback-Funktionen und gegebenenfalls einen Zustandspointer. Also, dass der Bus sie dann wieder aufrufen kann mit ihrem entsprechenden Zustand. Gut, ob man das jetzt so macht, wie man es in C hinschreibt, oder ob man das mit C++ mit virtuellen Methoden macht, bisschen Geschmackssache. Wir programmieren, und nicht nur wir, sondern die meisten anderen virtuellen Maschinen auch, sind in C geschrieben. So nach dem Motto, da weiß man, was man tut. Bei C++, da passiert so etliches unter der Haube, da weiß man nicht ganz genau, wann er wo welche Methode und vielleicht noch irgendwas anderes vorher macht. Hier kann ich es explizit hinschreiben und da sehe ich auch ganz genau, wann, wo. Das war unser eines Beispiel hier. Da hole ich aus dieser Struktur, wo die ganzen Callbacks drinsteht, mir eine raus und rufe sie auf und hole dafür noch den State Pointer, übergebe den an die Funktion und noch zusätzlich das, was die CPU eigentlich wollte, also sprich den Port und den Wert. Ja.
Zwei Fragen. Erstens, ist es nicht ein absoluter Performance-Killer, wenn man von jedem Gerät, das im Bus angeschlossen ist, und dann die Funktion aufruft?
Ja.
In dem Fall müsste man doch bei der Initialisierung von den einzelnen Geräten den Adressbereich zuweisen. Also irgendwie muss man ihm sagen, wo die speichern, sonst kann es ja wieder Überlappungen geben.
Ja.
Das ist ja Aufwand, den man eigentlich vermeiden könnte, wenn man das korrekt über den Bus.
Ja. Ich kann dir nur zustimmen. Alles, was du gesagt hast, war richtig. Ja, du hast das gut zusammengefasst, was nämlich gleich kommt. Da steht drin, das ist der Performance-Overkill. Kommt noch in zwei Seiten, genau das. Ich wollte nur noch mal kurz wiederholen, was wir am Mittwoch gemacht haben. Und dann kommen die Probleme und dann kommt hoffentlich eine Idee, wie man es lösen kann. Ja, die Folie hatten wir auch schon, also die umgekehrte Richtung. Wenn die CPU vom Bus was lesen will, dann klappert der Bus der Reihe nach die Eingabegeräte durch und einer wird hoffentlich antworten. Aber auch das ist natürlich der Reihe nach alle mal fragen. Ja, wie viele I/O-Geräte gibt es im PC? Eine ganze Handvoll. Das sind nicht wenige. Also diese Schleife, die läuft also durchaus bis, ja, ich sag mal Größenordnung 20 oder sowas. Kann schon eine Weile dauern. Ne? Hat schon richtig erkannt, ja. Wenn man das allerdings so machen würde, und jetzt kommen mal so die positiven Dinge zunächst. Hallo. Initialisieren das System wäre dann relativ schön eindeutig, schön schreibbar. Nun, ich würde erstmal sagen, naja, ich brauche einen neuen Bus. Dann brauche ich eine neue CPU. Und die CPU kriegt übergeben, wo sie sich dran kabeln soll, den Bus. Ich brauche einen neuen RAM-Baustein. Der soll sich auch an den Bus kabeln. Ja, und er kriegt noch Parameter mit, also zum Beispiel Startadresse und Länge oder irgend sowas. Und das gleiche gilt dann natürlich jetzt, sagen wir mal, für ROM, Seriale Schnittstelle, Platte oder so. Und was ich zurückkriege, sind jetzt immer irgendwelche Pointer auf diesen Zustand. Also dieses New holt sich irgendwo Speicher her. Aufpassen, dass er nicht überlappt, klar. Von der Idee her ruft er ein New auf, intern, oder ruft ein Malloc auf, wie auch immer das dann heißt. So die Idee. Ja, und jetzt haben wir hier so einen Sack voll Zustandspointer. Und wenn wir das System jetzt simulieren wollen, ja, dann soll jetzt wieder jede Komponente ihren Schritt, ihren Zustandsübergang machen. Und dafür muss er natürlich jetzt übergeben kriegen, ihren Zustand. Also ich rufe die CPU-Simulation auf und sage, hier ist dein Zustand, der aktuelle, mach mal einen neuen draus. Man kann ja aus dem Zustand seine Register rauslesen oder so, zum Beispiel den Instruction Pointer, kann sich von da die Instruktion holen, kann die Instruktion ausführen, dadurch ändern sich Register. Die Register werden dann wieder in diesem Zustand abgespeichert, ja, und dann ist zum Beispiel ein CPU-Step fertig. Und das machen wir dann in der seriellen mit der Platte. Alle machen irgendwie so einen Zustandsübergang von einem alten Zustand zu einem neuen Zustand. Jo, wie würden solche Zustände aussehen? In V-Maschinen heißen sie immer CPSSP. Was heißt CPSSP? C ist die Config. Also, wir haben kurz zurückblättern. Hier bei der seriellen haben wir zum Beispiel gesehen, die kriegt übergeben eine Config-Variable. Also in diesem Falle beispielsweise der Port oder die Portnummer, auf der diese serielle lauschen soll. Also wenn die CPU mit dieser Portnummer kommt, dann ist die serielle gemeint. Sie muss sich merken, den Bus. Warum muss sie sich den Bus merken? Also das, wo sie dran gekabelt ist. Ja, okay, das ist jetzt gerade umgekehrt gemacht. Die CPU ruft ja den Bus auf und der Bus ruft die Serielle auf, so nach dem Motto, gib mir mal. Also da wird die Serielle aufgerufen und braucht als Return-Wert von dieser In-Funktion nur den Wert zurückgeben. Aber du hast im Prinzip recht, also wenn ich Daten verschicken wollte, gut, eine Serielle tut es jetzt, also es gibt auch serielle Stellen, die es tun, im Sinne von DMA. Also wenn die serielle Schnittstelle selber einen DMA-Controller drauf hätte und empfangende Bytes im Speicher ablegen wollte, dann bräuchte sie den Bus auch. Ja, was geht noch über den Bus? Also ähnlich wie das, was du gesagt hast, beispielsweise Interrupts. Also sie muss wissen, an welchem Bus ist sie dran, damit sie sagen kann, lieber Bus, reich mal den Interrupt weiter an die CPU. Wer auch immer sich an den Interrupt dran gekabelt hat, geht dann letztendlich auch über den Bus. Ja, und wir haben noch irgendwie einen Zustand, den hatten wir beim letzten Mal auch, dass wir gesagt haben, eine Serielle muss sich ja bei der Simulation irgendwie merken, ob der echte Benutzer einen Key eingegeben hat und wenn ja, welchen, damit dann die CPU sich den gegebenenfalls mal in irgendeinem In-Zyklus oder so abholen kann. Jo, die Methode Serial In, die erweitert sich dann um diesen letztendlich den ersten Parameter da vorne, dass die Methode einfach den aktuellen Zustandspointer übergeben kriegt. Der Rest ist dann praktisch identisch zu vorher, außer die ersten zwei Zeilen, die sind noch dazugekommen. Im Sinne von, ja, jetzt haben wir ja gesagt, der Bus kann ja nicht mehr entscheiden, welche Komponente eigentlich gefragt ist, weil der Bus weiß ja nicht, wer angeschlossen ist. Ne? Gut, sie haben alle ihren Callback registriert, aber keiner hat beim Registrieren gesagt, ja, ich registriere mich für den Bereich. Könnte man machen. Warum machen wir das nicht? Dann könnte der Bus schon von vornherein sagen, naja, ich weiß wohin damit. Ja, erster Punkt ist, bei manchen Geräten sind die Bereiche gar nicht so fest spezifiziert. Es gibt Geräte, die haben so mehrere Bereiche kunterbunt im Speicher verteilt. Intel-Hardware halt oder PC-Hardware. Zweiter Punkt, wir hatten irgendwie letztes Mal uns schon überlegt, naja, es kann auch mehrere Geräte geben, die im Prinzip das gleiche Byte zurückliefern. Einer liefert die unteren 7 Bit und der andere das oberste 8. oder irgend sowas. Dann müssten sich beide registrieren für sozusagen das gleiche Byte. Und der letzte und ich sag mal, entscheidender Punkt ist, bei den modernen PCI-Express-Karten, da kann man jede Karte konfigurieren. Das heißt, man kann während der Laufzeit die Ports umändern, den Bereich, auf den sie lauschen. Ja, wenn man es nachträglich umändert, naja, die Komponente ist immer am Bus dran, nur manchmal lauscht sie auf den Adressbereich, manchmal lauscht sie auf dem anderen, manchmal lauscht sie auch vielleicht gar nicht. Man kann sie beispielsweise zum Strom sparen oder so abschalten, dann ist sie halt mal kurzzeitig weg. Nichtsdestotrotz ist sie natürlich trotzdem noch angekabelt. Jo, okay, also das so jetzt nur so zur Referenz sozusagen mal angucken, wie könnte man sowas lösen. Step-Funktion, ja, auch nichts Besonderes. Jo, und jetzt, ne, du hast gefragt, wie stellt man sicher, dass jetzt alle irgendwie einen unterschiedlichen Adressbereich benutzen? Naja, bei jedem Mal New alloziert man sich einmal Neuspeicher. Also hier im Falle von C mit malloc, im Falle von C++ wäre das New dann schon der Konstruktor, der würde schon Speicherplatz allozieren. So, und was machen wir mit dem Speicher, den wir gekriegt haben? Wir schreiben uns die Info, die wir nachträglich noch brauchen. Also hier die Port-Info, woran sollen wir lauschen? An welchem Bus lauschen wir? Umgekehrt, welche CPU? Wie kann ich meine CPU wieder erreichen, wenn ich Interrupts verschicken will? So, und Initialisierung von meinem eigentlichen Zustand. So, bisher noch keine Taste gedrückt. Und der letzte Punkt, ich muss mich jetzt an meinen Bus ankabeln. Ich übergebe den Zustandspointer, damit der Bus mich wieder mit meinem Zustand aufrufen kann. Und ich übergebe meine IO-Funktion. Ja, und das sind jetzt hier oben die IO-Funktionen. Für den In-Aufruf gibt es eine Methode SerialIn. Für die Out gibt es ein SerialOut. Ja, und die übergebe ich, diese zwei, an das Connect, den Bus. Dann kann der Bus mich mit In und Out entsprechend aufrufen. Jo, wenn man sich das anguckt, dann entspricht das sehr einem VHDL. Ich blätter nochmal zurück. Das hier. Wie würde das in VHDL aussehen? Hardware-Profis an die Front.
Ein Moment.
Also das wäre irgendwie ein Architecture. Ja, in diesem Fall ist es eine Strukturbeschreibung, ne? Von was? Naja, System. Was braucht man da? Weiß es noch, lange ist her. Ihr habt das alle mal gemacht, bitte? Nein? Okay, also man kann in VHDL dann angeben, die Signale. Ja, welche Signale haben wir hier? Wir haben einen Bus und das ist vom Typ, naja, nehmen wir mal einen kleinen alten Rechner, dann wäre es ein Isar-Bus. Quatsch. Jo, und jetzt kann man die einzelnen Komponenten hinschreiben. Das wäre jetzt hier eine CPU und jetzt muss ich die Kabel sozusagen vergeben. Portmap, ich mappe den Bus der CPU an den Bus. Ich habe einen RAM-Baustein. Übergebe Parameter, in diesem Falle, was weiß ich, Start übergebe ich den Wert 0. Länge den Wert, was ist es da? Ja, und Port Map auch den Bus von dem RAM-Baustein, den verkabel ich mit meinem Bus. Ja, da kann man so der Reihe nach untereinander, ja, jetzt müssen die Dinger noch Namen haben, Unit 1, Unit 2 oder so. Wo man sich das da anguckt, das kann man fast wortwörtlich abschreiben. Das ist bloß syntaktisch ein bisschen umgewürfelt. Jo, also Komponenten, Busse, das sind in VHDL dann Entities bzw. Architectures bzw. entsprechende Signale. Ja, und was ist dann so ein Bus-In-Aufruf oder Bus-Store-Aufruf und so? Naja, das sind dann wirklich Buszyklen, wie man die Dinger nennt. Das typischerweise, was so eine CPU mit einer Instruktion oder so abarbeitet. Die Buszyklen, die gibt es in echt dann eben auch, was weiß ich, auf dem PCI oder PCI Express Bus heißen die Dinger dann eben IO Read bzw. Memory Write. Ja, bisher haben wir sie dann Load und Store oder In und Out genannt. Nennt sie wie ihr wollt, aber im Prinzip sind das genau die Zyklen, die so über so einen PCI Express Bus drüber gehen. Jo, und jetzt kommen wir zu dir. Performance Overkill. Ne? Also beispielsweise, wenn die CPU was vom Speicher lesen will, naja, dann ruft die CPU den Bus auf und der Bus sagt dann dem RAM-Baustein Bescheid, liefer doch mal, und dann sagt der RAM-Baustein, ja, ich habe da eine 13 stehen, und dann sagt der Bus, ja, der RAM-Baustein hat 13 gesagt. Okay, das wäre jetzt eine doppelte Indirektion. Die in dem Sinne schon mal ein bisschen doof ist, weil der Bus natürlich nicht direkt den RAM-Baustein fragt, sondern der fragt mal alle und einer wird antworten. Ja, also wenn wir mindestens mal typischerweise im Rechner mehrere RAM-Bausteine haben, dann wird er alle RAM-Bausteine fragen, aber nur einer hat dann irgendwie die passende Startadresse und passende Länge, einer wird dann antworten. Gut, das gilt dann einmal für Memory-Zyklen, also Memory-Read, Memory-Write, Load-Store. Das gleiche gilt natürlich für I/O-Bausteine, dann mit dem In-B, Out-B. Ja, und ihr habt ja irgendwann mal gesehen, ich habe euch das Bildchen gezeigt, wie V-Maschinen dieses Motherboard hat. Und da sieht es dann eben so aus, naja, dann geht es von der CPU über den Hostbus, von dem Hostbus an die Northbridge, die Northbridge schickt es an den Memory-Bus und der Memory-Bus schiebt es an den Speicher. Nur, dass er ein bisschen flotter ist, ne? Ich muss ja vorstellen, das ist ein Funktionsaufruf. Der hat hier eine Liste von Zeigern. Sprich, er holt sich aus dem Speicher einen Zeiger und den ruft er auf. Dann holt er sich den nächsten Zeiger und ruft ihn auf. Nächsten Zeiger aufrufen. Northbridge macht jetzt, also die ist dann mit irgendeinem Zeiger eingetragen, die wird dann aufgerufen. Die Northbridge macht wieder einen Funktionsaufruf. Der klappert jetzt wieder seine eingetragenen Funktionsaufrufe durch. Also es ist nicht nur, dass es ein Funktionsaufruf ist, sondern du musst dann auch noch die eingetragenen Pointer aus dem Speicher holen und die dann noch wieder aufrufen.
Man sagt, dass diese naive Implementierung, dass ich einfach 1 zu 1 zum Motherboard meinen Code gieße, ist ein Funktionsaufruf.
Es kommen jetzt noch ein paar Ideen, wie man das dann. Das ist jetzt.
Aber.
Genau. Ne? Und der Kollege hat ja vorhin schon, bevor ich die Folie gezeigt habe, gesagt, also irgendwie kommt mir das komisch vor. Ne? Das ist noch der schnelle Weg. Also es gibt ja noch einen längeren Weg von der CPU über den Hostbus zur Northbridge, von der Northbridge über den PCI-Bus zur Southbridge, Southbridge an den ISA-Bus, ISA-Bus ans IO-Gerät.
Jeder einzelne Schritt würde dann in der Hardware den ganzen Weg durchgehen.
wo die Verlustbatterie, jeder virtuelle Schritt wird von der Hardware die ganze Sensor durchgegangen.
Mhm.
Und das heißt, wenn ich da jetzt die 6, 5 Schritte mache, dann mache ich einen Schritt virtuell, muss ich alle 5 Schritte vielleicht sogar mehrmals in der Hardware machen. Oder gibt es
da einen verdammt langsam? Ja.
Nee.
Das ist ein Faktor 100 oder so. Also überleg. Stell dir vor, du möchtest ein einzelnes Byte aus dem Speicher haben. Ne? Dann machst du hier einen Call. Call heißt jedenfalls in der Intel-Welt Rückkehradresse abspeichern, dahin hüpfen. Hier drin steckt eine Schleife, die alle registrierten Geräte durchrattert, aus dem Speicher sich die Pointer holt, den State-Pointer und den Funktionspointer, die Funktion aufruft, wieder zurückkehrt, nächsten Schleifendurchlauf aufrufen, weiter geht's. Ja, und das hier jedes Mal neu. Bis irgendeiner ganz hier hinten sagt, oh, ich habe eine 13 für dich. Ja. Also nicht so irgendwie, ich lang mal hin und hole mir die 13, sondern ich suche diese 13 erstmal durch langes Funktionsaufrufzeug. Ja, ein Faktor 100, um sich ein Byte aus dem Speicher zu holen. Gut erkannt. Jetzt ist natürlich die Frage, Problem erkannt, jetzt ist nur die Problemlösung, ne? Die brauchen wir jetzt. Ja, hier noch das Bildchen dazu. Also das sind so letztendlich die Wege. Also wenn die CPU ganz oben mal anfragt, dann müssen im Prinzip alle Geräte mal gefragt werden, wer fühlt sich dann zuständig. Ja, hat jemand eine Idee?
Könnte man nicht vielleicht die ganze Verkabelung, wenn man die virtuelle Maschine kompiliert, mit Templates oder so machen? Dass es dann der Realität zu neigt, dass die CPU. Also mit der Programmierung, sodass die CPU dann direkt in den RAM greift.
Ja, da müssten wir irgendwie hin, ne?
Ja, das könnte man ja machen. Also, wenn man die ganze Verkabelung in der Metaprogrammierung.
Ja.
Das wäre ein bisschen unleserlich.
Wir wollen es ja eigentlich gerade machen, damit wir die virtuelle Maschine auch zur Laufzeit oder mindestens mal zur Startzeit ohne neu kompilieren umkonfigurieren können. Templates muss man kompilieren, ne? Aber gut, das kannst du mal im Hintergrund behalten, das brauchen wir nächste Woche. Aber also so ganz so doof ist die Idee nicht, weil, also wenn man das ein bisschen anders formuliert, was du gesagt hast, du möchtest ja sozusagen, dass alles direkt erreichbar ist. Also wir wollen nicht die ganze Kette langsam durchhoppeln, sondern wir wollen eigentlich gleich das Gerät, wo wir wissen, du bist ja sowieso gemeint, also frage ich gleich dich. Ist die Frage, wie wir da hinkommen. Okay, das ist eine andere Idee wäre, ja, man braucht ja gegebenenfalls nicht alle Geräte durchzuhoppeln. Wenn irgendeiner sagt, ja, ja, ich war's, dann könnte man an der Stelle aufhören. Ja, also jeder liefert einen Wert zurück, gegebenenfalls, und ein ich fühle mich angesprochen oder nicht zurück, also ein Bullshit. Ja. Ja, das haben wir mal überlegt, das geht zum Teil. Typischerweise I.O. ist immer hübsch byteweise oder wortweise, irgendwie sowas. Aber aus dem Speicher holt sich die CPU natürlich häufig größere Häppchen. Wann holt sie sich größere Häppchen oder wann schreibt sie größere Häppchen? Eine echte, also jetzt nicht unsere, sondern. Ja, Caches werden gewöhnlicherweise mit Cache-Lines befüllt. Das sind heutzutage so 64 Byte, 128 Byte, 256 Byte, je nachdem, welcher Cache und wie teuer die CPU war. Da könnte man natürlich dann eventuell jetzt nicht ein Load, ein Store, sondern ein, wie soll man es nennen, ein Burst Load oder wie das dann in der Hardware heißt, so eine Art Burst-Zugriff, wo man dann einmal eine Adresse übergibt und einen Speicherbereich. Und dann soll das Gerät eben nicht ein einzelnes Byte zurückliefern, sondern gleich so, hier hast du mal die nächsten 128. Ne, dann hat man diese ganze Kette nicht 128 Mal, sondern einmal für 128 Byte. Das könnte was helfen, zumindest was den Speicher angeht. Okay, I.O.-Geräte, und gerade die hängen besonders weit unten. Für die geht es nicht. Ja, was wir da machen können ist, wir merken uns in den Bussen nur zum Teil die Callback-Funktion. Und bei einem Load oder Store holen wir uns nicht das wirkliche Byte, sondern bei einem Load oder bei einem InB holen wir uns die Callback-Funktion. Also, was wir weiterleiten über die Busse, ist so eine Anfrage, wer fühlt sich denn zuständig für Port 93? Und diese Anfrage, die wird jetzt sozusagen gebroadcastet an alle. Und irgendeiner müsste jetzt so ein Callback zurückliefern. Und dann kann die CPU diesen Callback aufrufen. Hilft das was? Also beim ersten Mal hilft es nichts, weil da muss ich halt den ganzen langen Weg wieder durchfragen, wer fühlt sich zuständig für diese Adresse. Aber wenn ich es einmal gemacht habe, dann habe ich diesen Callback in der CPU und kann ich mir im Prinzip merken, ja, bei Port 93, da hat das und das Gerät mal geantwortet. Das merke ich mir. Und wenn ich mal wieder auf Adresse 93 zugreife, dann frage ich nicht mehr, wer sich dafür zuständig fühlt, sondern dann benutze ich die in der CPU gecachte Adresse und frage direkt das Gerät.
Ja. Und wenn das Gerät nur zwischen 12 und 1 Uhr nachmittags auf Port 93 antwortet?
Ja, das kommt gleich. Ja, das gibt's, keine Frage. Muss man sich auch was für ausdenken, gerade in der PC-Welt. Also die ganzen, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht mal gehört, PCI Config Space. Hat mal jemand gehört? Also im Prinzip macht das BIOS nichts anderes, als am Anfang beim Booten oder vor dem Booten, vor dem eigentlichen, die Karten mal durchzugehen und die Karten so zu programmieren, dass sie alle unterschiedliche Adressbereiche haben. Und bevor sie diese Programmierung nicht gekriegt haben, sind sie unsichtbar. Also da kann man mit I.O. darauf zugreifen, reagieren sie nicht. Gut, da kann man sagen, sie könnten im Prinzip von vornherein reagieren. Benutzt ja keiner außer dem BIOS. Und das BIOS muss man ja auch selber programmieren. Muss man ja nicht drauf rumfummeln. Warum ändert sich das Ganze wieder? Also eigentlich ist es gedacht, dass das BIOS sie einmal richtig programmiert. Und dann kann hinterher das eigentliche gebootete Betriebssystem, kann sich die Programmierung angucken und kann diese Adressen benutzen. Hot-Plugging ist eine Geschichte, ja, wobei die in der Praxis nahezu nicht vorkommt. Also ganz teure Server, da kann man zur Laufzeit einen Speicherriegel austauschen, die anderen, das tut man besser nicht, sonst ist er danach nämlich kaputt. Aber hast natürlich recht, Hot-Plugging könnte so ein Fall sein. Hot-Plugging von USB-Maus ist was anderes, ne? SATA, ja, es gibt Platten, die kann man zur Laufzeit anstecken und abziehen. Macht man aber auch nur bei teuren Servern, die dafür ausgerüstet sind. Nee, das Problem ist, dass die BIOS es häufig falsch machen. Wie das in der PC-Welt so ist. Sie machen es gerne falsch. Und was macht das Betriebssystem? Schmeißt es Info erstmal weg und macht es selber wieder neu. Mit dem Effekt, naja, es kann sein, dass sich da Adressbereiche nachträglich dann verschieben. Ja.
Warum machen die diese BIOS denn so? Immer zu falsch, wenn ich das denke.
Man könnte es eigentlich richtig tun. Ich weiß nicht, warum das einige immer wieder versaubeuteln.
Das ist die Software von Hackerherstellern
geschrieben. ein Grund ist, weil, also mindestens eine Variante kenne ich. Ich kenne ein PCI-Gerät, wo die Hardware kaputt ist. Da sagt die Hardware zwar, ja, du musst mir einen Bereich von 16 Byte geben. Und dann tut das BIOS das auch. Aber Erdspatch, er hätte eigentlich 32 gebraucht. Ne? Oder es gibt so einen PCI Power Management Controller von Intel, glaube ich. Der sagt, dass er zwei Bereiche reserviert haben will. Einmal den einen, den man so für APM braucht, und den zweiten Bereich, den man für ACPI braucht. Es gibt aber BIOS, die gucken sich immer nur einen Bereich aus. Und den zweiten vergessen sie. Ne? Auch da muss dann entsprechend ein Betriebssystem wieder hinterher fixen, dass diese Karte diesen zweiten Bereich natürlich auch noch zugewiesen kriegt. Ja, also ändert so und so nichts. Die echte Hardware kann rekonfigurieren mit Hot-Plugging, mit naja, irgendeiner meint es nachträglich besser machen zu wollen. Ja, da muss man damit klarkommen, auch in der virtuellen Maschine. Jo, okay, aber die Idee erst einmal und dieses Rekonfigurieren, das passiert ja nur ganz selten. Deshalb ist die Idee nicht schlecht, dass man einfach sagt, ja, die Zugriffe gehen ja immer wieder an den gleichen Port. Dann merken wir uns auch diesen Callback. Warum gehen die jetzt häufig an den gleichen Port? Wir brauchen doch eine serielle Schnittstelle und einen Timer und einen Interrupt-Controller und ein was weiß ich was alles. Das sind doch, keine Ahnung, 50 verschiedene. Trotzdem sage ich, nacheinander kommen immer sehr viele Zugriffe an den jeweils wieder gleichen Port.
Ja? Ja, es gibt irgendwie wenige Fälle, in denen man genau ein Zeichen auf eine serielle Konsole zum Beispiel schreiben will. Sondern ganz oft kommen halt im Code solche Zugriffe in Schleifen oder man hat halt Zugriff auf größere Blöcke und deswegen bringt die Optimierung halt viel.
Ja, also gut, bei der seriellen kann es mir auch passieren, wenn ich so eine Art Printf bastel, dann schreibe ich immer wieder das gleiche Ausgaberegister. Ne? Okay, das ist relativ langsam, da kommt es auf die Performance nicht so an, aber im Prinzip ist auch jeweils der gleiche Port. Ja, aber viel interessanter sind beispielsweise Festplatten. Ne? Wenn ich IDE-Platte beschreibe, dann muss ich 512 Byte in so eine Art FIFO reinstecken. Und dann gehen 512 Byte einer nach dem anderen immer an den gleichen Port. Und so ähnlich bei einer NE2000 Netzwerkkarte, auch da, wenn ich ein Netzwerkpäckchen verschicken will, die, keine Ahnung, 1500 Byte Maximum, die so eine Karte verschicken kann, die 1500 muss ich der Reihe nach immer in den gleichen Port reinschreiben. Und dann kann man sich vorstellen, bringt das natürlich unheimlich was. Ich brauche nicht immer diese lange Kette da durchzuhangeln, sondern ich kann die in dem Fall dann in die 2000 Netzwerkkarte direkt aufrufen. Jo, gut. Was muss ich mir jetzt merken, dass das funktioniert? Also in der CPU muss ich mir merken, den Zustandspointer und diesen Callback. Was noch? Naja, passende Portnummer. Merke ich mir jetzt einen Callback oder merke ich mir zwei oder drei oder fünf oder wie viele?
Benchmarken
und gucken, was. Ja. Andersrum, also ein sollte ich mir mindestens cachen, das haben wir uns jetzt gerade angeguckt.
Wie? Ist er wieder bei der Lösung mit dem Interface quasi, dass man alles durchgeht, ist es zu viel?
Ja, wie viel könnten es denn maximal sein, so in der PC-Welt? Also die Ports sind 16-Bit-Zahlen. Also 65.536. Callbacks können es maximal sein für Bytes. Wie viele können es maximal sein für Wortzugriffe? 65.536. Und wie viele können es maximal sein für 32-Bit-Zugriffe? 65.536. Sind das nicht die gleichen? Nein, es gibt Karten, die verhalten sich unterschiedlich, ob ich mit einem Word oder mit einem Byte-Zugriff auf eine bestimmte Adresse zugreife. Ja, also, aber 65.536 ist natürlich in heutiger Zeit Kleinkram, ne? So viel Pointer können wir uns merken, kein Problem. Ja, wie machen wir das mit Speicher? Speicher haben wir leider ein bisschen mehr als 65.536 Byte. Wir haben gewöhnlicherweise irgendwas im Gigabyte-Bereich. Dann müssten wir uns jetzt 1 Milliarde Callbacks merken. Nee, ne? Das wird nichts. Dann braucht man nämlich mehr Speicher zum Speichern der Callbacks als für den eigentlichen Speicher. Gut, da denken wir uns gleich noch was aus. Wie schaut das dann in der Praxis aus? Ja, beispielsweise in Vormaschinen gibt es jetzt nicht die Bus-In-Funktion, sondern es gibt die Bus-In-Info-Funktion, die im Prinzip genau das macht, was ich gerade gesagt habe. Ich frage meinen Bus, wer für diesen Port zuständig ist. Ja, und ich möchte ausgefüllt haben diese zwei Werte. Ich übergebe die Adresse, wo die Methode das reinschreiben soll. Ja, und jetzt iteriere ich wieder über alle angeschlossenen Geräte. Liefert mir doch mal Info, wer fühlt sich zuständig für diesen Port. Und jetzt, so die Idee jedenfalls, müsste einer diese zwei Speicherzellen ausfüllen. Gut, und das merke ich mir noch. Gut, das gleiche brauchen wir für Bus Out. Das gleiche brauchen wir eventuell für Bus In B, für Bus In W, für Bus In L. Also für 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit Zugriffe. Dann haben wir also 3 In-Info-Funktionen, 3 Out-Info-Funktionen. Und das Ganze vielleicht noch für Load und für Store. Jo, nichtsdestotrotz, das funktioniert. Und das funktioniert sehr schön und auch von der Performance her. Na, jetzt haben wir dann nur noch eine Indirektionsstufe. Wir haben dann nicht mehr den ganzen Bus entlang hoppeln, sondern wir gucken in der CPU einmal in unserem Cache nach. Haben wir den Callback? Und wenn ja, rufen wir ihn direkt auf.
Den ich gerade ausführe.
Da kommen wir später noch. Auch das machen wir, genau. Ja, und das, ne, irgendjemand, machst du ja auch hier, wenn sich jetzt die Info aber ändert, was machen wir dann? Naja, und dann muss es eine entsprechende Funktion geben, die den ganzen Kram wieder flasht. Also, wenn irgendein Gerät sich selber umprogrammiert, warum auch immer, dann kann die jetzt wieder über den Bus so ein Broadcast schicken, mein Adressbereich hat sich geändert. Und da muss jetzt die CPU wieder ein Callback registriert haben. Wenn so ein Flush auftaucht, dann möchte ich benachrichtigt werden und schmeiße dann meine Info weg. Und wenn ich wieder auf den Port zugreifen will, na, dann frage ich halt mit Info wieder, wer fühlt sich zuständig. Gut, dann sieht es halt irgendwie so aus. Die In-Funktion, die CPU dann aufrufen will mit Port und Wert. Dann hole ich mir aus meiner Liste von Callbacks zum Port passend eine Funktion. Ja, wenn da nichts eingetragen ist, dann hole ich mir die Info. Wer sich dafür zuständig fühlt und holen wir jetzt aus der Info, die ich gerade geholt habe, die Funktion raus. Wenn es jetzt immer noch keine gibt, mache ich einen Return. Wann kann das sein? wohl durchaus vorkommen, haben wir ja neulich schon. Es kann immer passieren, dass es Adressbereiche gibt, da steckt einfach keine Steckkarte, dann meldet sich dann niemand und dann brauche ich jetzt auch nicht irgendeine In-Funktion aufrufen, weil haben wir nicht. Jo, und ansonsten habe ich mir jetzt ja eine Funktion geholt und in dem State Array da oben, da müsste jetzt auch ein Zustandspointer drin stehen. Also kann ich dann in dem Moment die Funktion direkt aufrufen an das Gerät, wo ich mir vorher die Info geholt habe. Jo, wie machen wir das jetzt mit Bridges? Also die North Bridge, South Bridge, die an sich so gar nicht sichtbar sind. Ne? Also ihr programmiert euren Rechner, aber wahrscheinlich hat noch nie jemand gewusst, dass eine North Bridge und eine South Bridge drin ist, weil als Programmierer sehe ich die nicht. In Graal lernt man es, dass so ein Ding wahrscheinlich existiert, ja. Aber nur unter der Haube irgendwo. Ja, was machen die? Die reichen im Prinzip diese Info-Aufrufe einfach an den nächsten Bus weiter. Ne? Wenn die gefragt werden, bist du zuständig für den Adressbereich, dann rufst sie halt für den Bus dahinter die entsprechende Funktion auf. Bist du dafür zuständig? Wenn ja, dann weiterreichen. Und beim Flush entsprechend das Ganze rückwärts. Jo. Wie schnell ist das? Genau, ne? Also wenn das wirklich über mehrere Busse geht, das hilft auf jeden Fall. Es hilft auch, wenn es nur ein Bus war vorher, also jetzt nicht hintereinander liegend hierarchisch, sondern nur ein Bus. Warum hilft es auch im Falle von nur einem Bus, an dem alles dran hängt? Ja. Ja. Also der Bus ist in dem Sinne sozusagen auch weg, hast du recht. Und noch was Zweites. Ne? Auch bei einem Bus habe ich jede Komponente mal gefragt, ob sie sich zuständig fühlt. Hier frage ich genau den, wo ich weiß, der wird sich zuständig fühlen. Insofern ist jetzt wirklich nur noch ein Funktionsaufruf. Ja, und wo kriege ich die Funktion her? Die hole ich mir aus dem Array raus. Aus dem Array brauche ich auch noch diesen Zustandspointer. Das war es im Prinzip. Das Einzige, was ein bisschen unschön ist, ich muss natürlich noch überprüfen, ob in diesem Funktionsding da irgendwas drinsteht. Wer hat eine Idee, wie man den auch noch los wird? Ja, also man könnte einmal sozusagen den Bus abscannen. Wer fühlt sich zuständig für die 0? Keiner. Wer fühlt sich zuständig für die 1? Ach, der da. 2, du da, 3. Dann wird man sie eintragen. Es kann aber nur noch passieren, dass sich keiner meldet. Dann bleibt es ein Null Pointer.
Ja? Wir schreiben einfach dann das Safe-Funktion, die einfach nur Return machen, rein. Kann man den Pointer schon mal immer callen.
Ja. Genau. Ne? Also das wäre auch noch eine Idee. Einfach eine Dummy-Funktion da eintragen, die nichts tut. Kehrt einfach zurück und fertig. Dann kann man auch, dann kommt dieser Fall hier nicht mehr vor. Ne? Also einmal muss ich es noch füllen. Oder, so wie du gesagt hast, naja, man füllt einmal am Anfang und dann müsste das komplette Array voll sein und dann kann ich direkt drauf zugreifen und fertig. Dann ist es wirklich nur noch ein Funktionsaufruf. Und das Wichtige ist halt, es ist völlig wurscht, wie komplex mein PC dann geworden ist. Der kann dann aus Millionen Komponenten bestehen, interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich frage genau die richtige und das weiß ich vorher. Also, konfigurieren geht auch ohne Performance-Probleme. Ja, aber die Speichergeschichte, die haben wir noch nicht. Wer hat eine Idee für einen Speicher? Also wir können jetzt nicht eine Milliarde Callbacks eintragen. Das könnt ihr euch vorstellen, funktioniert nicht. So, was man da macht, man trägt jetzt nicht mehr einzelne Bytes ein mit einem passenden Callback, sondern ich trage mir zum Beispiel Callbacks ein für die ganze Page. Weil innerhalb der Page, ja, der Callback wird eh der gleiche bleiben. Ne? Das ist der Callback von dem Speicherbaustein. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr Callbacks für einzelne Adressen, sondern Callbacks, sagen wir mal, für den ganzen Speicher als Ganzes. Jetzt weiß ich natürlich dummerweise nicht, wie groß der Speicher ist, aber ich weiß zumindest mal in der Intel-Welt, alles ist in 4K-Pages eingeteilt. Gut, das gilt jetzt für Intel. Andere CPUs haben andere Größen, aber sie haben feste Größen. Ja, manche haben kleinere feste Größen, da sind die Pages dann irgendwie nur 1 Kilobyte groß oder so. Aber es sind natürlich dann ein Vielfaches weniger Callbacks. Wie viele Callbacks haben wir dann? Naja, im Intel-Fall sagen wir mal, wir haben einen 4 GB Rechner, dann kann man schön rechnen. Das ist ja heutzutage so, naja, ungefähr das, was man so hat. Geteilt durch 4K, dann sind es 1 Million Pages. Na gut, hat man 8 GB Rechner, sind es halt 2 Millionen Pages. Ändert nicht viel, ne? Gut, dann bräuchten wir 1 Million Callbacks. Kann man tun. Muss man nicht tun. Warum muss man es nicht tun? Naja, ich brauche eigentlich nicht den RAM-Simulator aufrufen. Schreib mir mal das Byte an die Stelle. Das kann die CPU auch selber tun. Ne? Einen Speicher zu schreiben ist ja nichts anderes als eine Speicherzelle zu setzen und Speicher lesen heißt, diese Speicherzelle wieder auszulesen. Da, im Gegensatz zu I.O.-Geräten, was weiß ich, bei den Seriellen, wenn ich da was reinschreibe, dann wird ein Byte zum Terminal geschickt und irgendwie eine Anzeige erscheint. Wenn ich in den Speicher schreibe, dann steht der Wert im Speicher und da steht er halt. Passiert ja nichts. Also machen wir das ganz anders. Wir tragen auch gar nicht Callbacks ein, sondern wir tragen einfach einen Pointer ein auf die entsprechende Seite. Und dann kann die CPU diese Seite selber nutzen, um da irgendwas reinzuschreiben, rauszulesen. Sehr viel einfacher. Ja, und dann braucht die CPU auch nicht mal mehr eine Funktion aufrufen, sondern kann einfach mit Pointern direkt auf den Speicher zugreifen. Das funktioniert sehr schön, mit einer Ausnahme, nämlich beispielsweise Memory Mapped I.O. Wenn ich eine Memory Mapped I.O. Platte habe, dann hilft mir das nichts. Ich schreibe den Wert in den DMA-Speicher und da steht er dann. Ne? DMA würde heißen, ja, das Ganze landet dann irgendwann auch auf der Platte, sprich irgendwo im Dateisystem. Das funktioniert da nicht. So ähnlich hier Grafikkarte, das hilft nichts. Ich schreibe irgendwelche Pixel in Speicher, damit sehe ich sie nicht. Das heißt, da muss dann noch zusätzlich irgendeine Art Callback aufgerufen werden, ja, dass die Grafikkarte angeschubst wird, also die Grafikkartensimulation angeschubst wird, um den Wert, der da im Speicher steht, dann irgendwie auch ins Fenster zu pinseln. Aber das, also für die normalen Speicherzugriffe sehr schnell, Grafikkarte, okay, dauert ein bisschen länger. Jo. Bei der Load-Funktion sieht es dann entsprechend so aus. Also Load, eigentlich wollen wir einen Bus Load aufrufen, rufen es aber nicht direkt auf, sondern wir suchen erstmal nach der Info, was an der entsprechenden Stelle im Speicher steht. Wir übergeben also eine Adresse und so die Hoffnung, wir kriegen einen Pointer zurück auf eine, in diesem Falle sagen wir mal, 4 Kilobyte große Page. Das gleiche gilt im Prinzip für Bus Store. Ja, brauchen wir eine Busload-Info und eine Busstore-Info? Oder reicht nicht eine Bus-Info oder Bus-Memory-Info? Zum Beispiel, ne? Also einfachstes Beispiel ROM. Ein ROM-Baustein, der wird sich beim Busload-Info melden und sagen, ja, hier mein Speicher, kannst du auslesen. Wenn aber einer fragt Busstore-Info und die Adresse vom ROM-Baustein angibt, dann wird der Baustein sich nicht melden. Andere Beispiele, wo sich, also es gibt Beispiele, wo bei Load und Store nicht das gleiche rauskommt. Glaube ich auch wieder PC-spezifisch. Okay, Memory Mapped I.O. haben wir gesagt, das ist eh was anderes, da muss ich einen Callback aufrufen. Und dann kann die aufgerufene Methode entscheiden, ob sie wirklich schreiben will oder was sie dann tut. Ja, aber es gibt Speicherbereiche, die man direkt schreiben bzw. direkt lesen kann, wo ich aber, wenn ich reinschreibe, nicht das gleiche lese, nicht, beim Lesen nicht das kriege, was ich vorher reingeschrieben habe. Weiß nicht, der eine oder andere hat es wahrscheinlich mal schon gesehen, sogenannte Shadow-ROM. ROM-Bausteine sind heutzutage relativ langsam, jedenfalls verglichen mit RAM-Bausteinen. Und was die PC-Welt macht, sie kopiert sich den ROM-Baustein erstmal in Hauptspeicher. Ja, und dann kann man einfach von Adresse FFFF0 lesen, dann kriegt man das aus dem ROM. Und wenn man schreibt, landet es an der gleichen Stelle, also gleiche Adresse im Speicher, Hauptspeicher, RAM. Und dann kann man irgendwo einen Schalter umlegen und dann greift er später nicht mehr aufs ROM zu, sondern gleich aufs RAM. Und dann schaltet man sozusagen um. Erst gehen die Lesezugriffe aufs ROM und schreiben auf RAM, dann kann man einfach umkopieren. Und hinterher wird umgeschaltet, dann gehen die Schreibzugriffe aufs ROM. Passiert nichts. Und Lesezugriffe auf RAM. Sprich, ich habe meinen ROM-Zustand dann im schnellen RAM drin. Also insofern braucht man hier Load-Info und Store-Info, die können unter Umständen was anderes liefern. Was man zusätzlich noch braucht, auch wieder typisch PC-Welt, es muss auch noch eine, also Load im Sinne von Daten holen. Es gibt aber auch noch ein Load im Sinne von Instruktionen holen. Das ist in der PC-Welt was anderes. Ihr kennt das zum Beispiel, dass manche Bereiche so ein No-Execute-Bit haben. No-Execute heißt, ein Fetch darf ich nicht machen, aber ein Load darf ich machen. Dementsprechend braucht man hier gegebenenfalls neben dem Bus-Load-Info, Bus-Store-Info, braucht man auch noch ein Bus-Fetch-Info für Instruktionen. Jo, gut, und ein Load sieht dann eben so aus, dass man diese Info nutzt. Ich gucke mir diesen Pointer an, der jetzt in meiner Infrastruktur sozusagen drinsteht. Wenn da ein Pointer drinsteht, dann, Entschuldigung, wenn keiner drinsteht, ja, dann frage ich mal nach, wer sich für diesen Speicherbereich zuständig fühlt. Lass den hier eintragen und hol den Pointer wieder raus. In der Hoffnung, dass jetzt was drinsteht. Wenn jetzt immer noch nichts drinsteht, ja, was mache ich dann? Dann rufe ich das Busload auf, so wie ihr das bisher kennt. Weil dann könnte es sein, ja, dass die Grafikkarte, ne, die sagt hier beim Load-Info, sagt sie nichts. Weil sie selber gefragt werden will. Ne? Ich muss die Grafikkarte beim Load und Store wirklich selber aufrufen, die Simulation. Da kann ich nicht einfach nur den Speicher benutzen. Gut, und ansonsten nehme ich den Pointer, der da drin stand, addiere noch den Offset drauf, hatten wir neulich schon, und dann kann ich mir mit dem Sternchen-Operator in C letztendlich den Wert holen, der da steht, wo der Pointer hin zeigt. Jo, wie schnell geht das? Auch das sollte relativ flott gehen, wie man sieht, ne? Im Prinzip eigentlich nur ein Pointer auslesen aus dem Array. Na gut, mal shiften, Kleinkram. Ja. Anderes Problem. Bleiben wir mal bei den 32. Ne? Ich habe absichtlich da 32 hingeschrieben, weil sonst das Array zu groß wird. Aber wenn ich das hier so direkt aus dem Speicher rauslesen kann, naja, das ist ein Speicherzugriff, mehr nicht. Ein kleines Compare. Normalerweise kommt da ja raus, naja, Pointer habe ich. Und dann ist es wirklich nur noch ein Zugriff auf den Speicher. Ein wirklich physikalisch, ich greife jetzt drauf zu. Insofern wird dann aus einem echten Speicherzugriff, den ich simulieren will, werden dann in meiner virtuellen Maschine 2. Das ist ne, Performance-Verlust Faktor 2, da sind wir wunschlos glücklich mit. Wir werden später noch merken, das kann man sogar noch ein bisschen optimieren, dann wird es sogar noch ein bisschen besser. Jo. Jetzt, wenn ich jetzt nochmal zurück, sozusagen das, was wir am Mittwoch uns angeguckt haben. Am Mittwoch haben wir uns überlegt, wie die MMU funktioniert. Da hatten wir auch schon so eine Umsetzung. Ich gucke einmal in meinem TLB nach und gucke, ob ich da die Umrechnung, die ich jetzt gerade brauche, schon mal gemacht habe. Und wenn ja, dann hole ich mir aus dem TLB passend zu meiner jetzigen virtuellen Adresse die physikalische Adresse. Ja, und der nächste wäre jetzt, jetzt haben wir die physikalische. Und was machen wir dann? Mit der physikalischen Adresse gucken wir jetzt wieder in einer Tabelle nach und gucken uns den Pointer an, wo die Seite in der Simulation zu finden ist. Und da ist jetzt eine wichtige Idee, das kann man eigentlich kombinieren. Ich gucke mir in meinem TLB gar nicht die physikalische Adresse aus, weil die interessiert mich eigentlich nicht. Die benutze ich ja nur für den nächsten Tabellensuchvorgang. Ja, dann kann ich doch das, was in der nächsten Tabelle an der Stelle steht, direkt in den TLB eintragen. Soll heißen, was ich mache ist, ich gucke eigentlich, wenn ich eine virtuelle Adresse habe, gucke ich in meinem TLB nach, an einer passenden Stelle, welcher Pointer drin steht, wo wird die Seite bei mir im Speicher simuliert. Das heißt, ich mache nur einen einzigen Lookup. Das heißt, die MMU-Simulation und das Cachen von diesen Seiten, diesen Lookup, das mache ich zusammen mit einem Speicherzyklus. Also wird die gesamte MMU-Speicherhierarchie mache ich mit einem Speicherzugriff. Plus den einen Speicherzugriff, den ich natürlich sowieso machen will, weil ich ja lesen oder schreiben will. Jo, das ist eigentlich das, ich sag mal, das ist die wichtigste Idee, wenn ihr eine Simulation macht. Das kleine bisschen da einmal passend nachgedacht, dann seid ihr sehr flott. Jo, kleine Zusammenfassung. Also das erste, wir haben gesehen, PCs sind komplex. Wenn man sie aber zerhäckselt in die Bestandteile, was weiß ich, Netzwerkkarte, CPU, Speicher, Grafikkarte und so weiter, dann wird das Ganze sehr viel leichter handelbar und dann kann man auch relativ komplexe Systeme aufbauen. Man, also gerade so im V-Maschinen, da haben wir das gemerkt, weiß gar nicht, wir haben so Größenordnung 50 Studenten dran rumgewerkelt. Hätten die 50 Studenten alle irgendwo gewerkelt, wäre das nie was geworden. Aber so konnte ein Student, der hat die CPU gebastelt, ein Student hat die Caches gebastelt, ein Student hat die Netzwerkkarte, einer die Grafikkarte, einer und so weiter. Keiner fuscht dem anderen irgendwie rein und dann funktioniert es auch sehr schön. Man kann die Busse gut voneinander trennen, die Bausteine voneinander trennen. Soll heißen, man kann dann hinterher die Systeme wirklich zusammenbauen, so wie wenn ich in den Laden gehe und mir Einzelteile kaufe. Was hätten wir heute gerne? Och, ich hätte gerne ein Gehäuse und ich hätte gerne das Motherboard und die Netzwerkkarte und die Grafikkarte und CPU. Ach, dann nehmen wir heute mal die. Gut rühren, gut zusammenstöpseln. Tut. Und nicht langsamer als wenn ich das mit, keine Ahnung, Templates oder magischen Compiler-Tricks zusammennageln würde. So. Auch wenn ich das mit Compiler-Hilfe irgendwie inlinen, keine Ahnung was, machen würde, diesen ein Lookup in der MMU, den muss ich so oder so machen. Hilft alles nichts. Beziehungsweise den ein Callback rausgucken, welches I/O-Gerät muss ich denn jetzt fragen. Diese Tabelle muss es ja irgendwo geben. So oder so.
Ja, wir können direkt im Port stehen. Ich will jetzt das Touchy-Fetch, kein zusätzlichen Speicherzugriff.
Ja, du kannst auch mit der Laufzeit konfigurieren, wo machst du die Tabellen in den Code rein. Ja, schon, aber.
Da kommen wir noch später drauf, Just-in-Time-Compiling, da machen wir noch Sachen, da kann man auch sowas dann auch noch mit in den Code einbinden. Dann kann es eventuell sogar noch schneller werden. Ja. Jo, Motto sozusagen, cachen, was irgendwie cachbar ist. Ne? Also werdet ihr noch merken, das kommt noch zigmal vor. Jo, dazu Fragen. Okay, dann ist jetzt an dieser Stelle die Vorlesung mal unterbrochen und jetzt machen wir Übung. Techfolien.
Ja, aber das dazwischen. Das Shell-Zeichen.
Der guckt sich immer an, welche Bilder auf den einzelnen Folien drauf sind und die wandelt er dann von, also JPEG kann Tech ja selber und PDF kann er selber, aber ich habe ja manchmal so Schaltpläne drin. Schaltpläne kann Tech selber nicht einbinden. Dann werden die halt nochmal kurz durch die Mangel gedreht. Ja, da sind noch andere Sachen drin, die brauchen wir nicht. Jo, also, jetzt der Übungsteil. Gut, was machen wir in den Übungen? Gut, wir entwickeln schrittweise eine virtuelle Maschine. Da gibt es eine passende Aufgabenstellung, die zeige ich euch irgendwann. Wie es immer so schön heißt, klassische Programmieraufgabe. Ihr kriegt eine Aufgabe und ihr sollt euch hinsetzen in Grüppchen. Habt ihr schon Grüppchen? Also alle, die 7,5 ECTS haben wollen, sich anrechnen lassen wollen, die müssen in Wire-Grüppchen so eine virtuelle Maschine basteln. Hinweis von mir, versprecht euch gegenseitig, dass ihr auf halbem Wege nicht sagt, ach, du kannst mich mal. Hatten wir leider immer schon mal, dass dann auf halbem Wege der eine oder andere gesagt hat, ach, ich wandere aus nach Amerika und dann stand der andere da und hat doof aus der Wäsche geguckt. Ja, kann ich nicht ändern. Meinethalben dürft ihr natürlich auch die virtuelle Maschine alleine basteln. Fände es aber schon schön, wenn ihr es zu zweit machen würdet. Erstens lernt man dann ein bisschen mehr, auch wie man dann sich die Interfaces zusammenbastelt, dass das auch gemeinsam funktioniert. Und wenn man sich gerade hier in der virtuellen Maschinenwelt Interfaces definiert, dann kann man sich schön dran halten, wie das in echten Rechnern ist. Ne? Was weiß ich, einer kümmert sich um Bus, einer kümmert sich um die CPU, einer kümmert sich um Speicherbausteine. Das kann man so wie in echt sozusagen voneinander trennen. Und wenn man diese Interfaces sich schön definiert, dann hat man hinterher auch eine schön saubere virtuelle Maschine. Von daher fände ich es eigentlich schön, wenn es Zweiergruppen wären. Jetzt weiß ich nicht, ob es aufgeht. Wahrscheinlich ist jetzt wieder eine ungerade Anzahl von Leuten, die es machen wollen. Dann sage ich mal, gegebenenfalls auch eine Dreiergruppe, aber sonst eigentlich Zweiergruppen. Jo, die Abgaben per E-Mail an die Adresse, ihr kennt das. Und da wir ja offiziell das nicht in Gruppenarbeiten machen lassen dürfen, weil eine Note gibt es immer für jeden Einzelnen und nicht für eine Gruppe, deshalb sagen wir immer, es gibt ein kleines Kolloquium hinterher, Das ist nichts Bösartiges, das ist nur, da klopfe ich einmal ganz kurz ab, ob ihr auch wirklich beide dann mitgearbeitet habt und nicht einer hat geschrieben und einer hat Namen noch schnell auf den Zettel geschrieben. Da frage ich dann einfach nur, ja, wer hat was gemacht und lass mir von den beiden Leuten, die es gemacht haben, jeweils so ihren Teil so hauch andeutungsweise erklären, wie das denn so funktioniert. Und wenn ich dann merke, ja, ja, hat er wirklich gemacht, dann ist die Sache auch schon erledigt. Jo, entwickelt werden soll ein PC. Jetzt habe ich in den letzten Jahren immer Ärger gekriegt, so nach dem Motto, ach, dieses schöne Intel-Zeugs, ich mag Intel so liebend gern, kannst du nicht was anderes machen? gut, also erstens kann ich dazu sagen, der PC ist stark abgespeckt, also das ist kein kompletter PC, da könnt ihr hinterher nicht Windows oder Linux drauf starten. So weit werdet ihr es nicht bringen. Ich meine, ihr dürft es so weit bringen, habe ich kein Problem damit. Ich gucke es auch gerne an, aber das ist mehr so eine Jahresarbeit und nicht so was, was man mal hier so im Semester macht. Insofern haben wir es vereinfacht. Nichtsdestotrotz sind natürlich etliche Hürden. Also wir kommen irgendwann drauf, wie ein PC, also sprich eine Intel AMD CPU, wie die ihre Instruktionen dekodiert und so. Da werdet ihr merken, das ist heftig. Allerdings, wenn man es dann hinterher geschafft hat, das zu simulieren, dann hat man auch wirklich, dann weiß man, wie es geht. Also wer Intel schafft, der schafft auch alles andere. Wenn jetzt irgendjemand der Meinung ist, nee, wirklich nicht, muss nicht sein, dann biete ich euch an, könnt ihr auch einen kleinen Mikrocontroller zusammenbasteln. Dann mache ich euch fertig entsprechende Aufgaben für so einen kleinen Mikrocontroller. Also in diesem Falle, wir haben von einem bestimmten ARM-Prozessor, so ein kleines Mikrocontroller-Board bei uns am Lehrstuhl. So ein KL46Z heißt das, von Kinetis. Den kann man, wenn man will, auch simulieren. Dann ist es halt so ein kleines Board. Ist aber nicht wirklich einfacher. Also wenn ihr das machen wollt, trivial ist das auch nicht. Oder wenn ihr sagt, ja, ihr wollt doch unbedingt sowieso schon mal, keine Ahnung, den C64 von damals nachmachen, der war doch so schön für die Spiele, dann redet mit mir, dann definieren wir eine passende Aufgabe für die einzelne Gruppe. Also ich bin da nicht festgenagelt auf irgendeinen PC, meinetwegen kann es auch gern was anderes sein. Vom Arbeitsumfang her soll es natürlich für alle in etwa gleich sein. Wisst ihr schon, was ihr wollt? 86, ja, x86, da sollte sich die Gruppe dann vielleicht auch einig sein. Nicht, dass eine Intel-Pipeline mit einem ARM-Cache redet oder so. Das Einzige, was ihr euch überlegen müsst, ihr braucht zum Testen natürlich irgendeine Art von Compiler. Also jetzt von so einer ganz Wald- und Wiesen-Architektur, die ihr euch selber ausdenkt, da habt ihr wahrscheinlich keinen passenden Compiler für Testprogramme. Und auch keinen Assembler und keine Binutils und da wird es dann mühsam. Aber irgendwas Bekanntes, also hier ARM, da gibt es natürlich Compiler für, Intel gibt es Compiler für, ja, es gibt auch Spark-Prozessoren, ich weiß nicht, ob jemand Sun Workstation nachmachen will, kann er das auch gerne tun. Überlegt es euch, das Zweiergrüppchen muss sich halt nur einig sein. Wenn es nicht PC ist, dann kommt am besten mal zu mir, dann besprechen wir das, was da so zu tun ist. Jo, was ist da die Aufgabe? Also jetzt auf den Folien steht immer PC. Wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt was anderes machen, können wir da auch was anderes hinschreiben. Ja, vereinfacht, also das Bildchen habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen, Northbridge, Southbridge und so weiter. Was kann man denn da vereinfachen? Kann ich den weglassen? Also erstens hast du recht, die Northbridge ist bei den modernen CPUs zum Teil mit in dem CPU-Gehäuse. Okay. Was nichts daran ändert, dass die Komplexität nicht kleiner geworden ist. Es ist nur praktisch zusammengebundelt in ein schwarzes Kästchen.
Also eigentlich, damit man was sieht, reicht dann eine CPU, eine serielle Schnittstelle und ein Speicher.
Fast. Einen ROM brauchst du noch, ne?
Ja.
Genau. Jetzt noch zurück zur Northbridge. Brauchen wir die Northbridge oder brauchen wir die Northbridge nicht? Oder was davon brauchen wir? Die MMU brauchen wir, die ist aber nicht in der Northbridge.
Ja, oder? Da hätte ich so nicht Firecontroller-Teil, aber ansonsten muss man da
essen. Also aus Sicht des Programmierers, haben wir ja vorhin schon gesagt, ist die Northbridge gar nicht sichtbar. Jo, wenn sie nicht sichtbar ist, dann brauche ich auch nichts simulieren. Ne? Ganz einfach. Gut, in der Southbridge, also erstens ist, wie der Name es sagt, eine Bridge. Bridge heißt, leite von einem Bus auf den anderen weiter. Das ist praktisch nur eine physikalische Umsetzung, weil der ISA-Bus ein bisschen langsamer ist und ein anderes Protokoll hat als der PCI-Bus. Da werden die Bits halt ein bisschen umsortiert und in einem anderen Takt auf den Bus weitergegeben. Also die Southbridge als Ganzes, oder die Southbridge, den Bridge-Teil, den kann man auch weglassen. Gut, da sind allerdings auch noch zusätzlich Komponenten drin, also ein Timer-Chip, ein DMA-Controller, ein Interrupt-Controller und so weiter. Die braucht man vielleicht. Allerdings in unserem Zusammenhang braucht man nur ein paar davon. Also, wenn man zurückblättert, ein paar deutlich mehr. Ne? Also, ich habe hier mal so die Striche durchgezogen durch die Bridge. So die Bridge wird sozusagen unsichtbar oder durchsichtig. Die sieht man in dem Sinne nicht. Und dann sind die Speicherbausteine sozusagen direkt an dem Hostbus mit dran. Ich brauche auch gegebenenfalls nicht N-Memory-Module. Reichen tut eins, ne? Hast du ja gesagt. Einen Speicher brauchen wir wohl. Aber dass das jetzt zwei getrennte Speichermodule sein müssen, nicht unbedingt. Nehmen wir halt ein großes. Ja, Southbridge wird auch so ein bisschen transparent. Die Southbridge an sich ist weg. Was wir hier machen wollen, ist ein Plattencontroller. Also es ist nicht exakt IDE, aber so ähnlich wie IDE. Ja, IDE ist einfach historisch so Kraut und Rüben gewachsen, das will keiner nachmachen. Das vereinfachen wir ein bisschen. Was wir noch brauchen, ist dieser Interrupt-Controller. Irgendeine Art von Interrupts werden wir schon noch brauchen. Ne? Also du hast richtig gesagt, naja, irgendwie ein bisschen was sehen wollen wir. Das Einfachste ist eine serielle Schnittstelle. Ja gut, und die serielle Schnittstelle, die braucht halt ein Interrupt, dass er sagen kann, ja hier, hallo, ich will was von dir. Gut, und was man nicht vergessen sollte, einen ROM brauchen wir natürlich noch. Da könnt ihr sozusagen eure Testprogramme reinbrennen. Ihr schreibt irgendwie ein kleines Testprogrammchen, bastelt das mit den Bienen und Tills so hin, dass es ein ROM-Programm ist. Das könnt ihr da reinladen. Gut, ihr seht jetzt hier an der Beschreibung, da oben steht nur CPU. Das kann jetzt eine Intel-CPU sein, kann aber natürlich genauso gut im Prinzip eine ARM-CPU sein. Oder Spark oder keine Ahnung was. Die anderen Bausteine, ein RAM-Baustein, wird auch ein ARM-Controller brauchen. Auch der ARM braucht irgendeine Art von ROM. Ein bisschen was mit I.O. brauchen wir auch, weil sonst sehen wir nichts. Also da ändert sich dann auch nicht viel dran. Gut, das kann man ein bisschen ummalen, dann sieht es halt so aus. Dann hängt alles an einem Bus. Und eine Platte und ein Terminal dran. Jetzt seht ihr da oben noch den Interrupt-Controller. Den kann man im ersten Schritt weglassen.
Die Platte bekommt keine Interrupt-Seite.
Könnt ihr gerne machen. ihr werdet merken, das Vereinfachte ist schon heftig genug. Also ich habe das nicht ohne Grund vereinfacht. Die ist synchron, genau. Da frage ich das Statusregister so lange, bis es sagt, dass er fertig ist. Ja, und den Interrupt-Controller, den kann ich natürlich weglassen, solange ich nur eine Interrupt-Quelle habe. Da braucht der Interrupt-Controller ja nicht sagen, welche Quelle das war. Also da gibt es dann auch nur eine. Und im allerersten Schritt, da sagen wir dann auch noch, ja, Interrupts brauchen wir gar nicht. Man kann auch diese Schnittstelle ja pollen. noch ein bisschen einfacher. Ihr werdet merken, Interrupts sind ganz blöd. Also für die erste Variante so am einfachsten. Jo, also stark vereinfachter PC mit irgendeiner Art von CPU, könnt ihr euch aussuchen. Die Komponenten sitzen letztendlich alle an einem Bus. Gut, wir haben hier gesagt, wir bauen einen 8-Bit-Bus. Also die Simulation wird nicht einfacher, wenn es ein 16 oder nicht, auch nicht komplizierter, wenn es ein 16 oder 32-Bit-Bus ist. 8-Bit ist insofern einfacher, als dass die Intel-Welt ja 8-Bit-Zugriffe, 16-Bit-Zugriffe und 32, zum Teil sogar auch 64-Bit-Zugriffe kennt. Nur wenn man dann, sagen wir mal, 32-Bit, einen 32-Bit-Bus hat, aber dann auf Adressen zugreift, die nicht an 32-Bit allein sind, dann muss man die Speicherzugriffe auch noch aufdröseln. Und das macht die Sache nicht einfacher. Da kann man hier, wenn man sagt, man macht einen 8-Bit-Datenbus, dann muss man es immer gleich aufdröseln. Ne? Wenn ich dann 32-Bit holen will, dann hole ich halt 4 mal 8-Bit hintereinander. Jo, und wir machen kein I.O. und Speicher getrennt, sondern bei uns ist alles Memory-Mapped. Was wir gerne wollen, ist eine Untermenge der 80x86-Architektur in Klammern oder der ARM-Architektur und auch da nur eine Untermenge. Ihr werdet merken, die ganzen CPUs, die es heutzutage gibt, die haben alle einen Kram an Bord, brauchen C-Compiler eh alles nicht. Also jetzt gerade so in der Intel-Welt mit MMX und SSE und GPX und ACX oder AVX und was es da alles gibt. Millionen von ominösen Befehlen, die kein Compiler braucht, weil sie alle nicht kennt. In der Intel-Welt ist es jetzt auch speziell noch so, man kann ja noch umschalten von dem Real-Mode in den Protected Mode, man kann von 16 auf 32-Bit und auf 64-Bit umschalten. Kann man alles tun, dann ist das halt alles dreimal so kompliziert, weil man den Real Mode machen muss, man muss den Protected Mode nachmachen, man muss den 16-Bit, den 32-Bit Mode nachmachen. Wir sagen einfach, das Ding startet sozusagen im 32-Bit Protected Mode. Das ist, sage ich mal, der durchgängigste, der einigermaßen sauber implementierte. Ihr habt gerade gesehen, wir machen am Anfang keine Interrupts. Ihr werdet auch noch merken, also das ist der erste Schritt. Nachher, wir bauen die dann so langsam auf, die CPU. Irgendwann kommen dann die Interrupts dazu. Dann werdet ihr merken, ist eigentlich ganz schön, ohne Interrupts zu leben. Die sind sowohl im Programm unangenehm, aber sie sind auch viel unangenehmer in Hardware. Ja, und Exceptions sind so ähnlich. Ne? Ihr wisst das, Exceptions sind synchrone Interrupts. Wenn man sich auf eine Untermenge von dem 8086 beschränkt, dann generiert er keine Exceptions. CPU soll loslaufen und den ROM-Code ausführen. Ja, und wie gesagt, diese ganzen Extensions, Floating Point, MMX, SSE und so, das schmeißen wir alles raus, brauchen wir erstmal nicht. Was später in den weiteren Aufgaben dazukommt, das sind dann irgendwann Exceptions und Interrupts, dass man dann auch, wenn der Benutzer eine Taste tippt, auch wirklich einen Interrupt vom seriellen Ding kriegt und die CPU dann entsprechend zum Beispiel sich von der seriellen das Zeichen abholt. Es kommen später auch Exceptions dazu, weil später auch eine MMU dazukommen soll. Und mindestens mal die MMU generiert Exceptions. Ihr wisst, wenn die virtuelle Adresse nicht in die physikalische umrechenbar ist, dann generiert es ein Page-Fault. Das ist eine Exception und die soll man dann auch entsprechend abhandeln können. Jo, jetzt ist die Frage, wo kriegt ihr Info her? Ihr braucht Info. Ihr braucht ganz viel Info. Ich habe gesagt, Intel Manual, das ist so ein Stapel Papier. Das Papier kann man sich runterladen, zum Beispiel bei Intel. Da steht die All, ich hoffe, sie gilt auch übermorgen noch. Die ändert sich halt ab und zu mal, müsst halt mal googeln, ihr werdet das finden. Vorschlag von mir nicht ausdrucken. Ne? Oder erstmal gucken auf den Seitenzähler da ganz unten. Ja, selbst wenn ihr an der Uni ausdrückt, das schont zwar euren Drucker, aber nicht den Geldbeutel. Jo, gut, Jens, da habe ich ja neulich mal rumgefragt, wer schon mal alles Assembler programmiert hat. Und da kam dann so ein so zögerlich so ein bisschen. Okay, dementsprechend machen wir mal Assembler-Programmierung. Ja, einfach ein paar Beispiele. Ihr werdet dann ungefähr hoffentlich merken, wie das so abläuft. Also zum Beispiel der Festplattencontroller soll so gebaut werden, dass er eine Basisadresse hat. Also jetzt um Gottes Willen nicht auswendig lernen. Einfach, das steht dann auf dem Aufgabenzettel auch entsprechend drauf. Nur jetzt hier so fürs Beispiel. Naja, er kennt 10 Adressleitungen, also 2 hoch 10, sprich 1024 Adressen. Die Adressen sind zum Lesen, Schreiben der Blocknummer. 1 ist das Fehlerregister, 1 ist zum, wenn ich da eine 0 reinschreibe, also das ist so ein Kommandoregister, dann werde ich einen Block lesen. Wenn ich da eine 1 reinschreibe, dann will ich schreiben. Das ist dann der Inhalt von dem Block. Und alle anderen von den 1024 haben keine Bedeutung. Wie schaut dann ein kleines Programmchen aus, um einen Block von Platte zu lesen? Ja, da jetzt am Beispiel sollen dann in den Registern EAX und EDI die Adresse, also die Nummer von dem Block drinstehen, der zu lesen ist, in EAX bzw. in EDI, Destination Index, die Adresse, wo die Daten landen sollen. Ja, was man dann macht, dann schreibe ich hier byteweise dieses Blocknummerregister. Also das AL, da steht die unterste Adresse, AH die ein größere. Und die zwei oberen sind in diesem Falle 0, also wir benutzen nur 16-Bit-Blocknummer. Ihr dürft das gerne erweitern, ne? Dann sieht es halt, dann passt bloß nicht mehr auf die Folie. Dann schreibe ich die 0 in das Kommandoregister, schreibe eine 0 nach EAX und dann läuft hier eine Schleife, die jetzt immer aus dem Puffer, also 0xd00 plus 0x200, das ist die Adresse von dem Puffer. Ich addiere noch EAX drauf, was am Anfang 0 ist. Dann habe ich die erste Adresse im Puffer. Den Wert hole ich mir in ein Register. Und das Register schreibe ich dann in meinen Zielspeicherbereich. Erhöhe meinen Zähler, vergleiche, ob ich schon den kompletten Block geholt habe, 512. Und wenn nein, dann mache ich die Schleife noch einmal. Also das wäre so ein typisches Assembler-Programm. Ja.
Jetzt müssen wir uns nochmal
durchgehen. Ich wollte es jetzt häppchenweise, ja? Macht nichts. Ich wollte nur mal so grob die Struktur erklären, was das Ding wohl so tun soll. Ja, und jetzt können wir uns das genauer angucken. Was ist da was? Also hier vorne stehen immer die Befehle. Move heißt... Ja, heißt nicht verschiebe, viele Leute sagen da schieben, da wird aber der alte Wert ja nicht weggeschoben, sondern es ist eigentlich ein Kopierbefehl. Und in der Syntax, wie ich es hinschreibe, ist immer vorne Quelle, hinten Ziel. Also vorne steht eine 0, hinten steht eine Speicheradresse. Ja, das Dollar heißt Konstante. Also das ist die sogenannte AT&T-Syntax. Damit haben die Leute von Unix vor, keine Ahnung, 40 Jahren mal angefangen und das macht man heute immer noch so. Die Intel-Welt schreibt es ein bisschen anders, aber wir haben halt hier die Linux-GCC-Welt, die schreibt es immer noch so wie AT&T vor, keine Ahnung, ewigen Zeiten. Also $0 ist die Konstante 0 und ja, immer wenn irgendwo nur eine Zahl dasteht, ist es die Nummer einer Speicherzelle. Also die 0 mit einem Dollar davor ist die 0. Eine 0 ohne Dollar davor wäre die Speicherzelle mit der Adresse 0. Also was ich hier mache, ich kopiere die Konstante 0 in eine Speicherzelle. Und weil es ja eine Memory-Mapped-Speicherzelle war, so wie wir es vorher auf der Folie vorher gesehen haben, wird jetzt in den Festplattencontroller die 0 reingeschrieben an das entsprechende Register. Du kannst du hinschreiben, kannst du einlassen. hier steht Adresse 0 bis 3 ist dieses Register für die Blocknummer. Und 0 bis 3, 0 bis 3. Du kannst auch machen. Ja, fragt ruhig. Lieber jetzt fragen, als später nicht wissen. Jo, gut. Alles, was mit Prozent anfängt, ist eine Registernummer oder Registername. Also Prozent AH ist vom A-Register der High-Teil, beziehungsweise vom A-Register der Low-Teil. Beziehungsweise, wo haben wir das hier? E, oder also wenn das nur da stünde als Prozent AX, dann ist es das Adressregister Extended. Also das sind jeweils 8 Bit. AX wäre 16 Bit und EAX, das ist dann nochmal Extended, dann sind es 32 Bit. Und im 64-Bit-Fall wäre es dann RAX. Einfach Intel-Namen sind halt so. Jo, also soll heißen, dieses Move $0 nach Prozent ERX heißt, ich schreibe ins Register ERX die Konstante 0. Ja, und was ihr jetzt hier seht, hier ist immer noch ein Move L. Was heißt das? B ist Byte, genau. W ist Wort, das sind 16 Bit. Und L sind wie Long 32 Bit. Und es gibt noch ein mehr. Q wie Quad Word, also viermal so viel wie Word, dann sind es dann 8 Byte. Jo, dann gibt es die ganze also das sind hier sozusagen die Adressierungsart Immediate, Adressierungsart Register. Hier gibt es jetzt noch Adressierungsart Register Indirekt. Immer wenn Klammern drum stehen, Indirekt mit Offset. Also er nimmt das, was in ERX drin steht als Zahl, addiert den Offset dazu. Und das, was da rauskommt, nimmt er als Zahl, als Adresse einer Speicherzelle von, wo in diesem Falle gelesen wird. Und das, was da gelesen wird, wird kopiert, in diesem Fall in den Low-Teil vom D-Register. Und dann gibt es in der Intel-Welt auch noch in Klammern mit drei Teilen. Das ist dann Register indirekt. Also Klammern ist immer Register indirekt. Mit Basisadresse, Index und Scale-Faktor. Das ist typischerweise so eine Art Array-Zugriff. Das ist die Basisadresse von dem Array im Speicher irgendwo. Das ist der Index von dem Array. Und das ist die Größe der einzelnen Elemente vom Array. Also in diesem Falle ein Byte, also sprich das ist so ein Byte-Array, was ich da finde. Jo. Addieren. Ich addiere long, also 32-Bit-Zahl. Die Konstante 1 addiere ich auf das ERX drauf. Also im Fall von einem kleinen AMD-Prozessor, da würde jetzt hier noch ein dritter Parameter stehen. Da würde es heißen, addiere 1 und Register und kopiere den Wert ins nächste Register. Gut, da können die AMD-Prozessoren mehr. Intel kann immer nur auf ein Register oder auf eine Speicherzelle, was drauf hat hier. Muss aber immer die gleiche sein. Jo, und dann gibt es hier diese Konstruktion Vergleiche. Vergleiche die Konstante 512 mit dem, was in ERX drin steht. So. Dann kommt da entweder raus, ja, ist gleich oder ist nicht gleich. Oder es kommt raus, ist kleiner oder größer oder kleiner gleich oder irgend sowas. Und das merkt er sich dann in einem Register, im sogenannten Flex-Register. Und darauf kann man jetzt reagieren mit bedingten Sprüngen. Also in diesem Falle jump if not equal. Also wenn da oben rauskam, ja, der Vergleich sagt nicht gleich, dann springe nach Loop. Ja, und ret entspricht in etwa dem, was halt so ein Return-Befehl in einem normalen C-Programm oder so ist. Jo, das werden wir nächste Woche, denke ich mal, noch ein bisschen weitermachen. Ja, also das war jetzt nur mal so als ganz grober Einstieg, wie so Programmchen aussehen. Fragen dazu? Anmerkungen, Hinweise, irgendwas? Okay, dann sage ich danke fürs Mitmachen. Schönes Wochenende. Wir sehen uns Mittwoch wieder.